SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute und ich begrüße ganz herzlich Thomas Buckner.
Hallo.
Schönen guten Morgen. Sie sind seit 25 Jahren einer der bedeutendsten Rabenforscher, weltweit anerkannt. Dass zwei Raben aufeinandertreffen, so wie wir jetzt gerade, würde es das in der Welt der Raben geben?
Ja, klar. Also es kommt darauf an, Raben sind soziale Tiere, die treffen einander immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Zwecken und sie sind auch langzeitmonogam. Also die erwachsenen Männchen und Weibchen versuchen eine Langzeitpaarbindung einzugehen und wenn sie das schaffen, dann sieht man immer nur nicht einen, sondern sie immer zu zweit.
Wie wird das klingen, wenn wir uns da begegnen? Könnten Sie das imaginieren?
Also wenn es mehrere Raben sind, wo auch Jüngere dabei sind, die Gruppen gerade bilden, dann machen sie Ha! Also das ist etwas, was ganz untypisch für den Raben ist, weil das rollende R nicht dabei ist. Und das ist Ha, heißt quasi, also wir nennen den Ruf auch Ha. Mhm. Und das heißt so quasi, ich will das haben. Und das geben sie, wenn sie Futter sehen, was sie aus irgendeinem Grund nicht kriegen können. Und die anderen antworten darauf. Also wenn einer schreit Ha, dann sagen die anderen Ha. Und dann hört man Ha, 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 Ha.
Von überall. Jeder haben will.
Ja, genau. Und dann kommen sie alle zusammen. Mhm. Wenn Erwachsene verpaarte Individuen sich treffen, das ist schwer, weil da haben sie sehr individuelle Laute, die sie selbst lernen. Also das, man kennt es ja von Papageien, die guten Nachplappern und neue Leute lernen können. So ist es bei Kohlkrabben auch. Die können das auch und die nehmen dann irgendeinen Laut her, den sie entweder von anderen Raben hören oder sonst irgendwo in der Umgebung hören, machen den nach. Ich sage jetzt mal, ein schönes Beispiel ist das. Das war ein Rabenpaar, das neben einem Tennisplatz gelebt hat.
Also, sehr schön. Mhm.
Und da hat halt der eine offensichtlich einmal einen Tennisball nachgemacht und der andere, dem hat das gefallen. Und dann haben sie quasi eine Konvention sich zurechtgemacht, dass wir machen Tennisball. Also das machen, ist auch wirklich ganz spezifisch für das eine Paar gewesen und nicht für andere.
Also da ist schon rauszuhören, die sind extrem intelligent. Gibt es wilde Diskussionen unter Raben? Schon mal erlebt?
Also nicht so in... Also sie kommunizieren sehr komplex, sagen wir, aber so richtig diskutieren tun sie nicht. Das machen Menschen.
Ja, die Menschen diskutieren gerade. Das Wahlergebnis in Österreich blieb für Sie. Sie kommen aus Wien. Blieb Zeit für Sie, zur Wahl zu gehen?
Ja, ich war gestern noch wählen und habe auch noch die Wahl dann am Telefon miterfolgt.
Jetzt ist die FPÖ stärkste Kraft geworden. Wie blicken Sie als Wähler auf das Ergebnis?
Also ich persönlich hätte mir was anderes gewünscht, aber... Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir damit zurechtkommen.
Ist es eine Protestwahl gewesen? Sind die Menschen so unzufrieden? Was spüren Sie da in der Bevölkerung?
Es ist definitiv eine, bis zum gewissen Grad eine Protestwahl gewesen. Aber ich glaube auch, man muss sehr aufpassen, wie die Meinung im Moment kontrolliert wird. Auch über verschiedene Kanäle, soziale Medien, öffentliche Medien, Meinungsumfragen. Und da hat die FPÖ im Moment offensichtlich ein sehr gutes Mittel gefunden, das richtig zu machen.
Jetzt dürfte vermutlich die Regierungsbildung sehr schwierig werden, weil die anderen Parteien sagen, sie möchten mit dem Kandidaten der FPÖ, mit Kickl, nicht zusammenarbeiten. Was erwarten Sie?
Um ehrlich zu sein, das ist wirklich schwer zu sagen jetzt. Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eine Koalition mit der FPÖ oder eine Koalition ohne. Und man wird sehen, was dabei rauskommt. Ich weiß es wirklich nicht.
Ja, deswegen werden wir an diesem Thema natürlich auch dranbleiben, unterhalten uns heute Vormittag über die Raben. Jetzt war mal jemand Gast hier in der Sendung und er sagte dann, ja, er könne mit Raben sprechen und der Rabe, der würde ihn auch verstehen. Ich habe dann so gedacht, mal vorsichtig, ob sowas dann, das klang so spooky. Und jetzt lese ich das in Ihrem Buch, dass da wirklich was dran sein kann. Habe ich dem also Unrecht getan?
Also das ist ungefähr so, man muss sich das vorstellen wie bei einem Hund. Ein Hund kann auch bestimmte oder andere Tiere, mit denen wir eng zusammenleben, die können dann schon bestimmte Bedeutungen extrahieren aus dem, was wir sagen. Also die verstehen dann ganz bestimmte Befehle oder Aussagen. Und ähnlich ist es bei Raben auch. Die können bis zum gewissen Grad auch, wenn man sehr eng mit ihnen zusammenlebt, können die dann auch eben bestimmte Bedeutungen aufschnappen, ohne dass man das großartig antrainieren muss. Und das ist etwas, was, wie gesagt, bei einem Hund kann man sich das ja gut noch vorstellen, bei deinem wilden Vogel, denkt man sich das nicht unbedingt.
Wir wollen erstmal über Mythen und Klischees aufklären. Gibt es da was sich ganz hartnäckig hält?
Also, ja, es gibt einige Dinge. Ich glaube, dass der Totenvogel ist so also dieser die Hitchcock-Version vom Raben. Es ist zunächst mal möchte ich sagen, dass sie sind nicht gefährlich. Also man braucht sich als Mensch von keinem der Rabenvögel, also den ganzen Gruppe, fürchten. Was wir meistens sehen bei uns in den Siedlungen im Stadtgebiet sind Krähen, das sind unterschiedliche Arten von Krähen. Und dann gibt es noch den Kolkraben, der ist eben doppelt so groß und von dem gibt es eben die meisten Mythen. Und eins dieser Mythen ist, dass er Tieren oder auch Menschen, Kindern die Augen aushackt oder aushacken kann.
Ja.
Und das ist wiederum so eine Geschichte, ich möchte jetzt nicht sagen, das stimmt nicht, aber was ich sagen muss und das möchte ich unterstreichen, es stimmt nur zum Teil. Und zwar, er nimmt Augen raus, aber immer nur von toten Tieren oder auch von mir ist auch von toten Menschen.
Also er ist nicht der Jäger?
Er ist nicht der Jäger, er jagt alles bis zu einer Maus oder kleinen Ratte, aber alles darüber geht nicht. Und vor allem, er kann auch nicht durch die Haut durch mit dem Schnabel. Und das ist jetzt genau der Punkt, warum die Augen rauskommen. Wenn er die Augen rausnimmt, dann kann er durch die Augenhöhle zumindest die bestimmte Muskelpartien, die kann er dann ran und kann er die fressen.
Überhaupt ranzukommen wahrscheinlich.
Genau. Ja. Und man sieht dann sehr oft, also gibt es diese Beobachtungen, dass ein Pferd ist tot, eine Kuh ist tot, ich weiß nicht, was ist tot. Und ein Rabe sitzt oben und es ist halt blutig im Gesicht, weil das Auge heraus ist. Und dann heißt es, er hat eben dieses Tier umgebracht, indem er das Auge ausgepeckt hat. Und wenn man sich das aber dann anschaut, und da gibt es wirklich zig Untersuchungen, sind diese Tiere immer schon tot gewesen und dann ist erst das Auge rausgekommen.
Es kommen schon Nachrichten von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Steffi aus Eisenfeld hat uns geschrieben, sie hat Elstern im Garten und sagt, oh, das macht so Spaß, die zu beobachten. Und die sind keine Rabeneltern. Also das gilt für Elstern wahrscheinlich ganz ähnlich. Aber was hat es denn da mit dem Image auf sich?
Ja, auch das ist, ich glaube, dieser Begriff Rabeneltern bezieht sich auch ursprünglich wieder auf den Kolkraben. Und zwar ist da die Beobachtung ist wieder eine richtige. So wie vorher beim Auge rausnehmen, ist die Beobachtung an sich richtig, nur die Interpretation von uns nicht unbedingt richtig. Und zwar die Beobachtung ist, dass junge Raben, wenn sie im Nest sind, sehr laut sein können. Also die schreien wirklich laut, wenn die Eltern kommen. Und man hat das dann eben so interpretiert, dass man gesagt hat, aha, die sind so hungrig, deswegen schreien die so laut.
Die kriegen nichts.
Ja, genau, die kriegen nichts. Und deswegen eben Rabeneltern. Und was jetzt dann wirklich ist, ist, dass Raben genauso, also können zu einer Singvogelverwandtschaft, so wie alle kleinen Vögel auch, konkurrieren die Jungen untereinander im Nest um das Leckerli, also um den Bissen quasi, den die Eltern bringen.
Das Motto, wer am lautesten schreit, kriegt am meisten, oder?
Der kriegt es dann, genau. Ja. Und bei den kleineren Singvögeln gibt es, also insgesamt bei allen Singvögeln, inklusive Raben, gibt es daher einen Selektionsdruck, sei lauter als dein Geschwister, wenn du das haben willst. Und das heißt, schrei laut und signalisiere zu deinen Eltern, du brauchst das jetzt. Aber bei den meisten kleineren Vögeln, inklusive auch den kleineren Rabenvogelarten wie Elster und auch Krähen zum Teil noch, gibt es einen zweiten Selektionsdruck, nämlich sei nicht lange laut. Weil sonst dann hören dich nicht nur deine Eltern, sondern auch die Raubfeinde und du bist selbst ein Futter. Und genau deswegen, und genau dieser letzte Druck, sei nicht zu lange laut, fällt bei Kolkraben weg, weil sie im Nest quasi keine Feinde haben. Und deswegen können sie sich leisten, immer nur lauter als die Geschwister zu sein und das fällt uns Menschen auf. Und jetzt dann kommt aber nochmal der Clou von der ganzen Geschichte ist, wir haben gesagt, die sind hungrig, deswegen schreien sie so laut. Also quasi die Eltern, wenn die kommen, sie füttern fast nie die Jungen, deswegen sind sie hungrig. Und eigentlich ist es umgekehrt, je mehr wir die schreien hören, umso öfter kommen die Eltern.
Ja.
Das heißt, die sind eigentlich gute Eltern und keine Rabeneltern.
Also aufpassen, welche Rückschlüsse wir ziehen.
Ganz genau.
Gerade kommt die Mail von einem Schäfer, Herr Fauser, der sagt nämlich, er ärgert sich über die Aussage, dass Raben kein lebendes Fleisch fressen würden. Er hat nämlich 400 Lämmchen und die würden immer wieder von Raben attackiert. Thomas Bogner, was sagen Sie?
Ja, okay. Also ich stehe zu meiner Aussage, dass sie keine lebenden Tiere die Augen aushacken. Also das habe ich bis jetzt keinen einzigen Fall, wo das gezeigt worden ist.
Dennoch werden die Lämmchen attackiert.
Die Lämmchen, also ich würde mich interessieren, was unter attackieren. Was Raben sehr wohl machen, ist immer wieder austesten, ob die Tiere fressbar sind. ob sie sich bewegen. Wenn sie weglaufen, dann ist es das. Es kann auch sein, dass sie auf sie raufspringen, am Schwanz ziehen, sie pecken, solche Dinge, glaube ich, ja. Und wie gesagt, wenn die dann eben nicht mehr richtig reagieren, dann haben sie ein Auge drauf. Ich habe noch nicht gesehen, dass sie an lebenden Tieren einfach zum Fressen anfangen. Also ich glaube, dass sie sich vorher dann probieren, schon umzubringen, aber indem sie eben auf den Kopf hauen und nicht die Augen rausnehmen. Aber ich glaube, das sind wieder, ich kann nur sagen, es gibt Studien dazu. Es hat auch schon da in der Schwäbischen Alb in den 90er Jahren, wie die Rabengruppen, also Kolkrabenpopulation wieder angestiegen ist, sind die ersten Nichtbrütergruppen wieder gekommen. Und dann hat es geheißen, dass im Jahr etwa 200 Lämmer von Kolkraben unter Anführungszeichen gerissen werden. Und dann waren die Kolkraben kurz vorm Abschuss wieder und dann hat ein Kollege von mir, der Vater Henning, sich das näher angeschaut, 2 Jahre lang. Und er hat die Zahlen auch bestätigt, dass etwa 200 bis 300 junge Lämmer gestorben sind und Kolkraben an den Kadavern waren. Aber er konnte auch zeigen, dass kein einziges von diesen Lämmern, was lebensfähig war, auch von den Raben getötet worden ist, sondern es waren immer einstellige Zahlen, wo die Lämmer selbst nicht mehr aufstellen konnten, wo nachher der Rabe ihnen quasi den Rest gegeben hat, aber auch nicht wieder die Augen dabei rausgenommen. Also das sind so die Feinheiten, auf die man aufpassen muss.
Nur dennoch haben Sie einen Tipp für den Schäferfauser und auch für andere Schäfer, denn jetzt gerade im Oktober kommen ja durchaus nochmal Lämmchen und um die zu schützen, Raben, lassen sich die irgendwie vertreiben, in die Hände klatschen, allein reicht ja nicht, dann sind sie wieder da.
In die Hände klatschen geht sicher nicht, nein. Also ich glaube, das so eine allgemeine Lösung, die immer funktioniert, die habe ich jetzt nicht parat, aber ich glaube, dass man Lösungen immer sehr gezielt auf die jeweilige Situation anpassen muss. Und was schon stimmt, ist, dass Raben Lerntiere sind. Die können sehr, sehr schnell lernen. Und man kann ihnen beibringen, bestimmte Dinge nicht zu tun. Aber wie man das macht, das kommt halt immer auf die spezifische Situation an. Wir probieren selber ein bisschen da herum. Aber es ist, ich kann auch da wiederum nur eine Studie zitieren, die ich eigentlich sehr gerne mag. Das war in den Staaten auch schon vor, weiß nicht, 10, 20 Jahren, wo das war eine kleine Vogelinsel, wo Vögel gebrütet haben, unter anderem eine sehr schützenswerte Art, also die waren kurz vorm Aussterben. Und da war auch ein Rabenpaar, die das auf dieser Insel genistet hat und halt das quasi als Territorium verteidigt hat, und die haben auch immer wieder die Eier von dieser gefährdeten Art gegessen. Und dann hat man versucht, die Raben halt wegzubringen, einzufangen, abzuschießen, sonst was. Hat halt natürlich immer funktioniert mit dem Resultat, dass im nächsten Jahr sofort wieder andere Raben da waren. Ja. Und dann war die Idee, okay, dann machen wir es umgekehrt, dann versuchen wir ihnen beizubringen, die Eier nicht zu essen. Und das hat man gemacht, indem man dann die Eier nachgemacht hat und mit einem Brechmittel injiziert hat und diese Eier schon ausgelegt hat, ein paar Wochen bevor diese bedrohte Art eigentlich Eier gelegt hat. Somit haben die Raben diese Eier gegessen, ihnen ist schlecht geworden, sie haben gelernt und die besser nicht und haben dann wirklich wunderbar generalisiert und haben diese Eier dann nicht mehr gegessen. Mit dem Resultat, dass sie noch auch andere Raben von der Insel weggeholt haben und sich noch mehr auf die Eier von Seevögeln, die relativ häufig waren, konzentriert haben. Also eigentlich die perfekte Naturschutzpolizei. Aber man, wie gesagt, man muss immer sehr lokale Lösungen sich erarbeiten und das macht es nicht einfach, das gebe ich zu.
Wenn Sie in der Natur einen Raben, einen Kolkraben, eine Krähe sehen, können Sie durch das Beobachten auf die Persönlichkeit des Vogels schließen?
ja und nein, also wenn ich nur einmal hinschaue, nicht. Aber wenn das Tier individuell erkennbar ist, sodass ich weiß, das ist genau dieser eine Rabe, diese eine Krähe, dann kann ich wiederholt Beobachtungen machen unter denselben Situationen oder sehr ähnlichen Situationen. Und dann kann ich schauen, ob sich dieses Individuum immer wieder gleich verhält. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir die Definition von Persönlichkeit, nämlich in bestimmten Situationen immer wieder die gleiche Prädisposition zu zeigen.
Klingt so ein bisschen wie bei uns, ne? Wir haben ja auch so unsere klassischen Muster, wo wir uns dann immer wieder gleich verhalten. Jetzt war ich total überrascht, in Ihrem Buch zu lesen, dass Raben schlauer sind als Hunde und Affen. Die gelten doch immer als so schlau. Was macht denn die Intelligenz von Rabenvögeln aus?
Muss ich korrigieren. Ich sage nicht, dass sie generell schlauer sind, sondern ich sage, dass sie in bestimmten Bereichen auf das Niveau von bestimmten Primaten kommen, beziehungsweise in bestimmten Bereichen auch mal die Hunde übertreffen können. Ja. Aber das heißt nicht, dass sie generell besser sind.
Kommt dann auch noch auf den Vogel an. Ne?
Ja, ja, erstens das und auch auf den Kontext. Also zum Beispiel ist es nichts anderes als bei uns Menschen. Also wenn Sie mich jetzt dann fragen, ich habe immer schon Biologie als mein Lieblingsthema gehabt. Mathematik war okay, Deutsch wollte ich weniger in der Schule. Ja. Das heißt, ich habe halt bestimmte Präferenzen und bestimmte Dinge, die wo man sich dann mehr anstrengen muss. Und ungefähr genauso ist es da.
Was ist denn dann so das Abgefahrenste, was Sie je erlebt haben, wo Sie gesagt haben, boah, das hätte ich nie gedacht, dass ein Rabe, eine Krähe so etwas kann?
Also das war eben, also ich persönlich beschäftige mich hauptsächlich über soziale Intelligenz. Das heißt, was Raben über andere Raben wissen und wie sie das Wissen einsetzen. Und in diesem Bereich gibt es die sogenannte Theory of Mind. Also da sagt man, ich rede jetzt über Menschen. Ich fange mal mit den Menschen an. Also bei Menschen ist es so, dass wenn man mit kleinen Kindern, 2- bis 3-Jährigen, Verstecken spielt, dann machen die oft Dinge falsch. Also man zum Beispiel, sie halten sich die Augen zu und glauben,
Hände vor die Augen, du
keiner,
siehst mich nicht.
Genau, keiner sieht sie mehr. Das ist genau dieses, diese Phase, wo diese Theory of Mind noch nicht voll ausgeprägt ist, wo sie noch Fehler machen. Also was sie selber sehen, ist nicht das, was ein anderer sehen kann. Und man hat eben dann, also man weiß, dass bei Menschen sich diese Fähigkeit schrittweise entwickelt und man hat lange versucht zu schauen, ob einer von diesen Schritten auch bei Tieren vorkommt. Man hat das hauptsächlich bei Schimpansen gemacht. Man hat lange gebraucht, um das auch wirklich dort zeigen zu können. Also wirklich, wir reden von Jahrzehnten, wo die Versuche nicht funktioniert haben, also quasi negativ waren und hatten daraus geschlossen, die können das gar nicht. Das ist eine Eigenschaft, die spezifisch für uns Menschen ist und die uns Menschen von den Tieren unterscheidet. Also dass wir können uns in den anderen hineinversetzen, andere Tiere können das nicht. Und wie ich mit Raben angefangen habe zu arbeiten im Rahmen von meiner Dissertation, bin ich darauf gekommen, eben, dass sie, das hat man gewusst, dass sie Futter verstecken. Aber was ich drauf gekommen bin, ist, dass sie sich beim Futter verstecken vor anderen verstecken. Als ob sie nicht wollen, dass der andere das sieht. Und da war jetzt dann die Frage, ist das Theory of Mind?
Taktik.
Genau, und ich habe ursprünglich gedacht, das ist so wie bei kleinen Kindern. Ich kann dich jetzt nicht mehr sehen, dann passt das.
Ja.
Und dann haben wir angefangen, Versuche zu machen, Verhaltensversuche. Und eine ganze Serie über fast 20 Jahre lang, also nicht nur das, aber halt immer wieder.
Ja.
Und immer wieder haben sie eigentlich die Versuche bestanden, also waren eigentlich besser, als wir erwartet haben. Und am Schluss muss ich in dem Fall jetzt sagen, habe ich sie komplett unterschätzt, weil sie können das. Sie können einen bestimmten Aspekt, also wenn es darum geht, Futter zu verstecken, können sie sich selbst in den anderen bis zum gewissen Grad hineinversetzen und einen Rückschluss machen, was kann der andere jetzt sehen und was kann er nicht sehen. Beziehungsweise was hat er vorher gesehen und was hat er nicht gesehen, was weiß er oder was weiß er nicht. Und das ist etwas, wo ich lange geglaubt habe, dass sie es nicht können und wo ich aber den experimentellen Nachweis habe, dass sie es schaffen. Und da kommen sie eben jetzt auf ein Niveau, wo ich sagen würde, das ist ungefähr Menschenaffenniveau. Aber ich sage nicht, dass sie in jedem anderen Test das machen.
Geschichte von Gerhard aus Ellwangen. Ich füttere Krähen seit Jahren mit Walnüssen, indem ich sie vom Fenster aus auf die Straße werfe. Inzwischen erkennen sie mich auch in der Innenstadt. Wenn ich über den Marktplatz gehe, rufen sie vom Gebäude herunter. Ich werfe Walnüsse dann circa 50 Meter von mir weg. Die Krähe kommt sofort runtergeflogen, holt sich die Nuss. Und wenn ich dann die Straße hochkomme zu meinem Haus, begrüßen sie mich mit 3 Rufen und verneigen sich dabei. Schöne Geschichte, ist es normal?
Also normal ist nicht, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Man hat da einige Aspekte drin. Zunächst mal, dass bestimmte Menschen Futter bereitstellen und dass Krähen dann sehr schnell lernen, diese bestimmten Menschen zu unterscheiden von anderen Menschen. Also das können wir auch mit Verhaltensversuchen belegen. Das geht ganz schnell und das Nächste ist, dass sie sich auch diese Menschen dann sehr lange merken und dass sie mit ihnen anfangen zu interagieren, also unter Anführungszeichen begrüßen.
Dieses Verneigen, was hat es damit auf sich?
Das Verneigen, ich glaube, also es gibt gerade bei Krähen, wenn sie eine bestimmte Rufe machen, dann machen sie das nicht aus einer normalen Position aus, sondern beugen sich dabei runter, um die Luft besser quasi ausstoßen zu können oder sonst was.
Ja.
Ich weiß nicht, warum sie es machen, aber das ist so ein Display, sagen wir, also so eine Kombination von einem visuellen Signal, also ich verbeuge mich, und einem Ruf. Und in dem Fall glaube ich einfach, dass sie dieses Display, diesen bestimmten Ruf, wo sie eben diese Verbeugung dazu machen, hergenommen haben. Aber ich glaube nicht, dass sie sich notwendigerweise deswegen jetzt dann verbeugen vor uns wollten, sondern es ist einfach so, wie sie halt eine bestimmte Information zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, was sie da sagen wollten, ist, ich bin da.
Okay.
Oder da bin ich quasi, yeah. so, gib mir was. Mhm.
Jetzt schreiben ganz viele Hörerinnen und Hörer, dass sie Krähen und Raben beobachtet haben beim Walnüsse-Knacken über Autos.
Also was Krähen sehr gut machen, ist, dass sie eben Walnüsse knacken, indem sie sie am Boden auf, also von der Luft quasi auf den Boden schmeißen. Sie können da offensichtlich sehr gut lernen, welcher Untergrund der beste ist fürs Knacken, nämlich Steine bzw. im Asphalt. Und es gibt auch Berichte, dass sie die eben selektiv vor Autos schmeißen. Ich kenne jetzt dann von uns in Mitteleuropa keine Studien, nähere Studien dazu. Ich kenne allerdings eine Studie aus Japan, wo sie gezeigt hat, dass dieses Verhalten in Tokio angefangen hat vor einer Fahrschule und sich dann über mehrere Bezirke in Tokio ausgebreitet hat. Also es war ein Indiz für eine kulturelle Weitergabe von Informationen, also soziale Weitergabe von Informationen. Also der eine hat es vom anderen gelernt und so, dass quasi eine Kultur entsteht, dass wir knacken Nüsse mit Autos. Ob das bei uns in Europa auch schon der Fall ist, also ich bezweifle das überhaupt nicht, das kann schon sein, aber ich weiß nicht genug darüber, um etwas auch wirklich Fundiertes aussagen zu können. Aber eine Kollegin von mir, die Barbara Klump, die ist neu in Wien und die schaut sich das jetzt sehr genau an. Und wer will, kann da gerne mitmachen. Wir haben auch eine App, das heißt Gramobil. Und auch wir fokussieren jetzt mal auf Wien, aber wir können gerne auch die Informationen von
das
anderen,
ausweiten.
Genau, von anderen Städten oder anderen Ländern mit reinnehmen.
Ja, denn die SWR1-Hörerinnen und Hörer beobachten ganz viel. Moni mailt uns und sagt, wir haben uns gestern so amüsiert. Wir gingen spazieren, auf einer Viehwiese saß ein Rabe und hat Hubgeräusche von sich gegeben. Wir haben uns sehr gewundert, dass das echt von dem Raben kam. Mein Mann meinte dann, oh, ein Rabe, der eine Fremdsprache spricht. Und sie haben dann irgendwie rückgeschlossen, ja, der hat wahrscheinlich irgendwie in der Nähe von einer Autowerkstatt gelebt, würden Sie wahrscheinlich auch sagen, oder?
Das kann gut sein, ja. Also, wie gesagt, Sie sind vokale Lerner, also Sie können eben Laute imitieren und dadurch neue Rufe kreieren. Und Sie imitieren im Allgemeinen das, was Sie unter Anführungszeichen interessiert. Und das ist dann meistens eben, wo Sie sich gerade aufhalten. Ich habe vorher den Tennisplatz erwähnt, in dem Fall kann es gerne eine Autowerkstatt sein. Es gibt auch so Berichte, wie zum Beispiel ein Jäger hat mir jetzt erzählt, dass er mit seinem Hund in den Bergen so auf Patrouille war und dann fliegt ein Rabe über ihn drüber. Als erstes sagt er krack, rap, rap, also quasi den normalen Rabenruf und dann schaut er zum Hund runter, sagt wow und fliegt weiter. Ja. Also das, solche Dinge, das kann schon gut passieren und das wiederum fußt in ihrer Gabe eben laute nachmachen zu können. Und dann können sie das eben nur nachmachen oder sie können diesem nachgemachten Laut auch eine Bedeutung geben.
Thomas Bogner bei uns in S1 Leute, es gibt die unterschiedlichsten Biografien bei Raben und Krähen. Sie könnten da, glaube ich, stundenlang Geschichten erzählen. Manchmal landen ja Raben aus dem Wildfang oder Zoo bei Ihnen. Die Geschichten von Joey und Astrid, vielleicht können wir die uns gerade vornehmen. Was zeichnete zum Beispiel Astrid aus?
Ja, die beiden sind beide von 2010. Das war das Jahr, wo wir unsere neue Forschungsstation mit den Großwollern gebaut haben und da haben wir sie in diesem Sommer bekommen. Beide waren einzeln Hand aufgezogen, eine die Astrid von einem Zoo und die Joey von einem Förster-Ehepaar. Und beide waren, ja, wir haben sie im ersten Sommer, also in ihrem ersten Sommer, also als Jungtiere bekommen und waren nicht wirklich mit Raben assoziiert, sondern, also sozialisiert, sondern ja, mit Menschen. Also die haben quasi.
Mussten sich erstmal wieder auf Raben einstellen.
Ja, ja, die haben sich für bessere Menschen, also für einen kleinen Menschen gehalten. Gott sei Dank haben wir auch in dem Jahr eine Jugendgruppe von Eltern aufgezogenen Raben gehabt und da haben wir sie reingegeben, schrittweise. Das hat so funktioniert, nicht wirklich gut. Wir haben sie dann wieder rausgenommen, weil sie halt ziemlich bald so die Odd Ones Out waren, also die quasi, die halt
die Außenseite,
nicht, ja, die nicht dazugepasst haben, ja. Und auch dementsprechend von den anderen Raben so behandelt worden sind. Und wir haben dann eine ältere Rebin zu ihnen gegeben und das hat dann funktioniert, weil dann haben sie, waren sie zu dritt für ein paar Monate und da haben sie dann angefangen, also es war, sie waren sozial nicht überfordert dann, aber ein älterer Rabe, wo sie quasi, den sie total respektiert haben und dann haben wir sie nach einem Jahr wieder probiert zu integrieren und dann hat es funktioniert und dann sind sie wirklich in die Nichtbrütergruppe ganz normal integriert gewesen. Im Endeffekt haben sie dann auch verpaart beide. und sind beide Brutvögel geworden. Also wir haben so eine Brutkolonie mit bestimmten Paaren. Da waren beide darin vertreten. Joey im sogenannten Dream Team in Rocky. Der Rocky wir haben eigentlich sehr wenige Vögel, die so Einzelschicksale haben, aber das waren genau die.
Und was war das Schicksal bei denen?
Ja, der Rocky ist eben gekommen von einer Auffangstation war ein soziales Talent, aber auch ein bisschen eben so ein Außenseiter. Und dann war eben eine ehemalige Außenseiterin mit dem neuen Außenseiter, das neue Liebespaar, unter Anführungszeichen. Die waren dann ein sehr enges Paar. Über mehrere Jahre haben auch sehr erfolgreich gebrütet. Ich glaube 5, 6 oder 7 Jahre, weiß nicht mehr genau, muss nachschauen. Und das war aber das erste Paar, wo wir dann in Gefangenschaft auch eine Scheidung miterlebt haben, also wo die Joey dann nicht mehr wollte. Sie hat dann, ich glaube...
Gab es einen Grund?
Sie haben sich unter Anführungszeichen auseinandergelebt. Also es hat nichts gegeben, sie haben nicht miteinander gestritten, aber sie haben sich immer weniger gegenseitig gekrault, so wie es beim Menschen halt auch sieht, dass immer wenig innig wird. Und dann bei der vorletzten Brutsaison hat er dann das Nest gebaut und hat dann zu ihr gesagt, komm du. Und dann hat sie mitgemacht, dann haben sie noch Junge großgezogen. Und in der letzten Brutsaison hat er das Nest gebaut und hat gesagt, komm du. Und sie hat gesagt, nein. Und hat sich geweigert, nur in die Nähe vom Nest zu fliegen.
Gab es einen anderen?
Nein, also die waren, das können wir ausschließen, weil unsere Brutpaare, also die wollen Territorium, also was Raben machen, wenn sie brüten, ist, sie brauchen ein Brutterritorium. Also das ist so ein Gebiet, was sie verteidigen, dass da keine anderen Raben reingehen, wenn sie brüten. Und das simulieren wir in Gefangenschaft, indem wir nachher die Tür zumachen. Also die haben halt eine eigene Voliere gehabt, wo sie halt in Ruhe brüten konnten.
Na, vielleicht gibt es einen Tierpfleger, Tierpflegerin.
Nein, aber sie waren in dem Fall nicht mehr auf Mensch unterwegs. Also das ist schon okay gewesen. Also sie waren wirklich auf Rabe. Aber wir haben dann eben, wie wir gesehen haben, dass sie gar nicht mehr brüten will, haben wir dann die Tür aufgemacht und haben gesagt, magst du runter zu den Nichtbrütern gehen? Und sie war innerhalb von einer Minute unten. Er ist nachgekommen mit ein bisschen Verspätung und hat überhaupt nicht gewusst, was los ist. Aber er hat es dann schon gemerkt, dass sie wollte von ihm einfach nichts mehr wissen. Und er hat sich dann hat gar nicht so lange gebraucht, eine neue Freundin angelacht und er ist ein neues Brutbeizen wieder.
Mhm. Das ist irre, wie viele Nachrichten hier zum Thema Raben und Krähen reinkommen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Wir können leider nicht alle beantworten, aber Frage von Helga gerade, wie entscheiden Sie denn über den Schlafplatz? Die sitzen jeden Abend, das volle laute Spektakel, was ich da mal beobachte, und dabei werden mehrere Bäume angeflogen, bevor einer das Rennen macht. Thomas Burgner bei uns in SWR1-Leute, können Sie was dazu sagen?
Ja, sehr gute Beobachtung. Es ist genauso, wie da vorgelesen wurde. Es gibt so Vorschlafplätze oder Plätze, wo sie sich treffen dann. Und dann fliegt man erst zum letztendlichen Schlafplatz. Das Ganze ist ein ziemlich lautes Spektakel. Und also das heißt, da wird einiges an Informationen übermittelt. Aber was genau, wollen wir selber erst wissen. Sie haben wahrscheinlich aber über Krähen gesprochen in dem Fall. Das machen eben, ganz typisch ist das für Saatkrähen, also die koloniebrütenden Arten. Es machen bis zum gewissen Grad auch die Rabenkrähen oder beziehungsweise Nebelkrähen. Nebel ist die grau-schwarze, Rabenkrähe ist rein schwarz, aber das sind Schwesternarten, also sind sehr ähnlich.
Und die Raben sind immer die größeren.
Und die Raben sind, also was ich unter Rabe bezeichne, ist der Kolkrabe, der ist doppelt so groß. Das sind die ganz großen. Aber im Prinzip, was Sie da beobachtet haben, trifft auf nahezu alle Arten zu, nur unterschiedlich stark. Aber auch die Kolkraben machen das und da sind wir gerade dabei, uns das näher anzuschauen. Also wir wissen über GPS-Daten, wer wo schläft, und wir versuchen jetzt dann noch rauszukriegen, wer was sagt, bevor er schlafen geht, mit wem. Also das ist gar nicht so einfach, weil sie sind ziemlich sensibel, wenn man da in die Nähe kommt. Das heißt, wir müssen da jetzt mit automatisierten Datenaufnahme arbeiten.
Wirkt wie bei uns erstmal so Matratze testen, ist es fest oder fahre ich und so weiter mit den Ästen? Ne?
Bis zum gewissen Grad sind äußere Einflüsse dafür zuständig, zum Beispiel wie stark ist das jetzt dann exponiert betreffend Raubfeinde, zum Beispiel Uhu ist der Hauptfeind für Kolkraben, definitiv, also ungefähr 70-80% von unseren toten Raben geht auf das Konto von Uhu, also von daher macht es schon sehr viel Sinn, dass sie aufpassen, wo sie schlafen gehen. Und auch dann mit wem, also dass sie eine Gruppe machen, dass sie eben da in der Gruppe sind sie besser geschützt, als wenn sie alleine sitzen. Wenn ein Uhu einen Raben alleine sieht, dann ist der Rabe dann halt weg. Wenn der Uhu einen Raben in einer großen Gruppe sieht, dann ist die Chance, dass der eine wirklich erwischt wird, dividiert durch die Anzahl der Raben in der Gruppe. Also das ist, so muss man sich das vorstellen. Es gibt mehrere Gründe, warum sie eigentlich solche Gruppenschlafplätze machen. Und das andere ist dann auch Windgeschütztheit, wenn es in der Nähe von menschlichen Siedlungen ist, was Menschen machen und so. Also es gibt schon mehrere Komponenten, auf die sie aufpassen. Und dann gibt es noch die soziale Komponente. Wer ist da? Mhm.
Absolut. Also sehr komplex. Sie erzählen so begeistert von der Forschung. Was war es denn eigentlich, was Sie gepackt hat? Auch so eine Beobachtung als Kind vielleicht? Oder gab es einen Auslöser?
Ich wollte als kleines Kind schon immer Tierforscher werden, aber das war jetzt nicht auf Raben spezifisch. Nein, überhaupt nicht. Mich haben immer Tiere schon extrem interessiert, eigentlich das Verhalten von den Tieren. Habe dann eben Biologie studiert und da mich relativ bald in Richtung Verhaltensbiologie fokussiert und bin dann durch Zufall relativ bald auch in die Richtung Intelligenzforschung gekommen, also Evolution von Intelligenz. Das war oder ist noch immer die Domäne von der Psychologie, richtigerweise so, aber wir Biologen können ein bisschen da was auch dazu beitragen, das versuche ich zu machen.
Die Grundlagenforschung ist Ihnen ganz wichtig. Warum ist das so eine Herzensangelegenheit für Sie?
Ja, das, was ich mache, hat sehr, sehr wenig unmittelbaren, praktischen Erfolg. Es ist nicht angewandt oder ganz wenig. Also ich kann schon angewandt arbeiten, wenn man will, eben zum Beispiel, wenn wir versuchen, Raben von irgendwo wegzukriegen oder solche Dinge.
Ja.
Aber im Allgemeinen versuche ich, die Tiere zu verstehen und das ist Grundlagenforschung. Warum? Es bringt uns schon etwas auch, und zwar aber diese, das ist eher indirekt alles. Also wir versuchen zu verstehen, warum wir Menschen uns so entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben. Konkret unser Gehirn, unsere kognitive Leistungen, die Intelligenz, warum das so geworden ist. Da gibt es viele Theorien dazu und die Theorien kann man dann testen, indem man vergleichende Studien macht mit unseren nächsten Verwandten, den Primaten, also Menschenaffen hauptsächlich. Das ist absolut super und sehr, sehr vielversprechend. Allerdings gibt es eben nicht nur innerhalb von den Tieren, nicht nur den Primaten, die große Gehirne entwickelt haben, sondern auch ein paar andere taxonomische Gruppen, also Einheiten. Zum Beispiel eben Delfine sind solche, Elefanten sind solche, bei den Vögeln sind es Papageien und eben Rabenvögel. Und wenn man sich dann eben solche Tierarten an oder Tiergruppen anschaut, die mit uns nicht wirklich verwandt sind, also bei den Vögeln ist das perfekt, weil der letzte gemeinsame Vorfahre von einem Vogel und einem Säugetier war ungefähr 300 Millionen Jahre. Also das, wenn man dann...
Wahrscheinlich ist ein Flugsaurier oder
sonst was. Ja, genau. Nein, nicht einmal Flug, sondern kriechende Saurier. Und wenn man es dann aber dann eben hat, dass, was ich zum Beispiel ein Rabe etwas kann, was eben zum Beispiel ein Schimpanse auch ungefähr so macht. Also wir haben dann ziemlich ähnliche, wenn nicht sogar die gleichen Fähigkeiten. Dann kann man sich fragen, woher kommt das? Und die gemeinsame Vorfahre ist da in dem Fall eher unwahrscheinlich. Sondern dann ist es eher wahrscheinlich, dass es sich unabhängig voneinander herausgebildet hat. Und das passiert dann, wenn eben sehr ähnliche Selektionsdrücke herrschen. Und so können wir quasi anfangen, die Theorien, die gemacht worden sind, um unsere eigene Intelligenz zu verstehen, inwieweit die wirklich allgemein gültig sind und auch bei anderen Arten zu treffen. Beziehungsweise können die Raben uns quasi sagen, unter welchen Umständen sich wirklich bestimmte Fähigkeiten herausbilden. Und das ist das, was mich eigentlich primär interessiert. Das heißt, ich möchte einerseits Raben verstehen, auf der anderen Seite helfen Raben, mir auch indirekt Menschen zu verstehen.
Es gibt Situationen, die sind selbst für einen erfahrenen Rabenforscher sehr schräg. Sie kommen morgens in die Forschungsstation und die Kollegen fragen sie, wann bist du denn gekommen? Warum waren die Kollegen da so irritiert?
Das war in Amerika seinerzeit noch und die haben geglaubt, sie haben mich schon vorher gehört. Und ich habe gesagt, ich bin aber gerade erst von zu Hause gekommen, das war um 8 in der Früh. Und ich gesagt, nein, sie haben mich schon seit einer Stunde oder so reden gehört. Ich gesagt, na gut, bitte. Und habe nicht gewusst, was das soll. Das war, glaube ich, 2-3 Mal der Fall, bis dann ein erwachsener Rabe bei mir in einem Versuch angefangen hat, so zu reden wie ich.
Wie ging es Ihnen da?
Ja, es war halt lustig, mal zu sehen, was auf einmal los ist. Und ich erkläre mir das so, der eine erwachsene Rabe war nicht von mir, sondern von meinem damaligen Mentor, dem Bernd Heinrich, aufgezogen. Der war eben damals schon Adult und der Boss von den Jungraben. Und die Jungraben sind von mir gewesen, habe ich aufgezogen und für die war ich quasi der Boss.
Ja.
Und also halt das Alpha-Tier, wenn man so will. Und jetzt hat es offensichtlich für diesen einen älteren Raben so einen Interessenskonflikt gegeben. Er wollte ja Boss sein und er hat gesehen, dass ich auch Boss bin. Und somit wollte er mir offensichtlich zeigen, dass er der Chef ist. Und das machen sie, indem sie eben wiederum sehr viel mit kopierten Lauten arbeiten. Das ist, ja, anyway. Jedenfalls hat er das offensichtlich versucht, mir beizubringen. Und was er dann gesehen hat, ist, also täglich gesehen hat, ist, dass ich das Verhalten von den Jungraben protokolliere. Und zwar verbal protokolliere in mein Diktophon. Und ich habe quasi die ganze Zeit gesprochen. Was ich, der tut das. Und das hat er versucht zu kopieren. Und er hat natürlich nicht Deutsch gekonnt, aber hat meine Stimme eindeutig nachgemacht und auch den Redefluss. So ungefähr. Und für Amerikaner, die nicht Deutsch konnten, hat sich das perfekt nach mir angehört. Ja.
Wie lustig, dass er das vor Ihnen aber erstmal nicht gezeigt hat, sondern bei den Kollegen. Sie wussten ja nichts davon.
Nein, er hat das erst geübt. Er hat das erst geübt, bis er es wirklich gut hinbekommen hat und dann hat es mir gegenüber gezeigt. Und das kann ich mittlerweile nachweisen. Das machen auch unsere Damen bei uns in Österreich die ganze Zeit. Wenn einer mit irgendeiner neuen, zum Beispiel auch eine lustige Anekdote, wir mussten umbauen, also etwas reparieren. Ein paar Wochen lange und nach dem Umbau hat auf einmal ein Rabe angefangen zu machen, also die Bohrmaschine quasi. Und daraufhin haben mehrere Raben hintereinander Bohrmaschine gemacht. Und das kommt dann nicht auf einmal, sondern wenn sie das nachmachen wollen, dann separieren sie sich voneinander und fliegen sie in ein Eck, wo die anderen nicht sind.
Die üben erstmal.
Und üben dort, bis sie es einmal können. Und dann kommen sie raus und machen sie es vor den anderen. Ja, und das schauen wir uns auch im Moment gerade an, weil das ist ganz, ganz spannend, auch wiederum dieses Üben, bis sie es quasi perfektionieren und dann halt herzeigen können.
Wie halten Sie denn eigentlich auf der einen Seite natürlich die wissenschaftliche Distanz, aber wenn Sie jetzt so begeistert von diesen Tieren erzählen, dann wachsen die einem ja auch ans Herz. Wie geht's Ihnen damit?
Ja, ja, klar. Aber ich meine, das ist... Da Lorenz hat mal gesagt, Graugänse sind auch nur Menschen. Und das, in meinem Fall sind es halt die Kohlgraben dann. Natürlich muss man halt als Forscher wissen, dass man da mit seinen Versuchstieren quasi arbeitet. Und man muss versuchen, möglichst objektiv zu bleiben. Aber auf der anderen Seite wachsen sie einem natürlich ans Herz und man kann am besten, man muss dann einfach ein paar Regeln einführen. Also ich habe nichts dagegen, also es bringt mir nichts zu. Wenn ich versuche zu verhindern, dass mir irgendwelche Raben ans Herz wachsen, das kann
wird
ich nicht.
Gelingen.
Genau.
Ja.
Aber was ich machen kann, ist, ich kann sicherstellen, dass die Daten, die über diese Tiere aufgenommen werden, nicht nur von einer Person genommen werden, sondern von mehreren.
Ja.
Und nicht jeder von uns hat den gleichen Raben gleich gerne, sondern das mittelt sich dann wunderbar raus und somit können wir eigentlich, finde ich, dadurch, dass mehrere Personen immer wieder Daten erheben und wir gegenseitig uns dann kontrollieren, da gibt es so diese blinde Analysemethode,
ja.
Also wir wissen gar nicht, um was es geht, du kriegst nur ein Video und musst das analysieren. Und somit können wir eigentlich ganz gut auch diesen persönlichen Faktor wieder rausnehmen, so gut es ihm geht.
Dann vielen Dank für die Einblicke heute Vormittag.
Bitte Thomas gerne. Buckner.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.